Ja, hallo, schönen guten Abend. Prima, sind ja voll viele Leute da. Das ist ja super, dass sich so viele Leute noch heute dafür interessieren. Also heute vor 10 Jahren und 2 Tagen wurde das besetzte Haus auf dem ehemaligen Topf- und Söhne-Gelände geräumt und wir wollen uns heute daran so ein bisschen erinnern, auch damit diese Bewegungsgeschichte ein Stück weit lebendig bleibt und auch so ein bisschen unsere Geschichte bleibt. Und nicht irgendwelche merkwürdigen Mythen das Bild von früher bestimmen. Es gibt zum Beispiel immer noch diesen Mythos, dass die Stadt doch 3 Ersatzobjekte angeboten hätte, die einfach so ausgeschlagen worden wären. Es gab zwar Angebote, aber die waren zum einen völlig ungeeignet. Und dann war es zu der Zeit, als signalisiert wurde, ja, man könnte sich vorstellen, das zu nehmen, auf einmal so, dass die Ersatzobjekte nicht mehr zur Verfügung standen. So ein anderer Mythos dass die Besetzerinnen unverantwortlich mit der Geschichte umgegangen sind und durch ihre Besetzung oder durch den Willen, die Besetzung aufrechtzuerhalten, verhindern wollten, dass es zum Erinnerungsort kommt. Das ist auch ein völlig unsinniger Mythos. Kommen wir auch gleich nochmal dazu. Was für Mythen auch immer. Wir haben irgendwie gedacht, damit, wie gesagt, die Geschichte ein bisschen unsere Geschichte bleibt, haben wir 2012 auf Vorschlag von Bernd Löffler vom Bildungskollektiv dieses Buch gemacht, aus dem wir jetzt in den folgenden 90 Minuten ein paar Texte vorlesen werden. Und anders als bei den bisherigen Lesungen, die waren eher so dann vor 8 Jahren oder sowas, und jetzt ist ja alles schon ein Stückchen länger her, und deswegen haben wir überlegt, dass wir diesmal die Leute, die lesen, danach noch ein paar Worte darüber sagen, was diese ganze Geschichte aus heutiger Sicht für sie bedeutet. Erstmal ein paar Sätze einleiten dazu, weil es sind vielleicht ein paar Leute da, die erst kürzlich nach Erfurt gezogen sind und gar nicht mehr so wissen, worum es da überhaupt ging. Also Topf und Söhne war die Firma, die im Nationalsozialismus Krematoriumsöfen für Konzentrations- und Vernichtungslager hergestellt hat. Und die war in Erfurt in der Rudolstädter Straße. Das Gelände wurde 2001 besetzt, nachdem es 3 Jahre lang in Erfurt nichts gab, also keine linken Räume. Man kann sich das vielleicht aus heutiger Sicht kaum vorstellen, wo es doch ja schon so ein paar Räume gibt, die man auch immer mal für was benutzen kann. Vor 2001 hätten wir solche Veranstaltungen hier jetzt zum Beispiel in der offenen Arbeit gemacht. Es gab in den Jahren vor der Besetzung ein paar Versuche, was zu besetzen. Die wurden immer ratzfatz wieder geräumt. Und dann kam irgendwann die Idee auf, man könnte es ja vielleicht mit diesem riesigen Gelände versuchen. Und die Geschichte des Geländes war zu dem Zeitpunkt den zukünftigen Besetzerinnen schon bekannt, weil der Förderkreis Topf und Söhne schon seit 1994 das zum Thema gemacht hat. Und man hat tatsächlich vorher auch darüber gesprochen, was es bedeutet, dass man auf dem Gelände mit dieser Geschichte drauf geht. Und es wurde sozusagen vor der Besetzung die Bedingung aufgestellt, wir gehen da nur drauf, wenn wir uns damit auseinandersetzen. Und es wurde festgehalten, wir werden uns damit auseinandersetzen. Und als das klar war, ging man halt eben drauf, hat das Ding besetzt. Ein Glück war, dass das ganze Gelände zum einen sehr schwer abzusichern war, weil es einfach riesengroß war, also ungefähr 50.000 Quadratmeter. Dass es deswegen schwer war, wenn man jemanden darunter wirft, zu verhindern, dass die am nächsten Tag wieder drauf sind. Und zum anderen war es so, dass der Notverwalter, also der Insolvenzverwalter der Firmen, die da vorher pleite gegangen waren, so gewisse Sympathien für die Besetzung hatte. Und das war so die Gemengelage, in der es gelungen ist, da tatsächlich drauf zu bleiben. Und wie gesagt, es war riesengroß und entsprechend der Größe, obwohl nur ein Viertel davon wirklich besetzt war, ist in den kommenden Jahren dort einfach wahnsinnig viel gelaufen. Also es gab Wohnraum für 20 bis 30 Leute, es gab einen Wagenplatz, es gab Proberäume, es gab einen Sportraum, eine Werkstatt, ein Kino am Kubus gleich am Eingang, Küche für alle hat da stattgefunden, Sprayer haben sich da getroffen. Irgendwann haben auch Leute, die jetzt mit der Besetzung gar nicht so direkt was zu tun hatten, eine Halle sich als Skatehalle zurechtgemacht. Also es gab wahnsinnig vielfältige Nutzung. Hier der Wagenplatz, da der Kicker innen drin im Hauptgebäude, da im ersten Obergeschoss der das Lesecafé, wo dann auch später der Infoladen mit drin war, wahnsinnig aufgeräumt bei dem Foto. ja, gesprayt würde, man sieht's, ne? Und was das Geile daran war, im Vergleich zu der Zeit vorher war, dass man da nicht wie sonst in so typischen linken Zentren, es oft so ist, dass man da halt entweder den Raum hat von der Punker-Fraktion oder den Raum, wo die Gymnasiasten-Antifa rumhängt oder die linken Studentinnen. Dann noch den Ort, wo die Alternativen ihren Veganismus verbreiten und so. Dann noch den Ort, wo Musik gehört wird. Und das war halt so eine Klammer, wo diese ganzen verschiedenen Sachen zusammen rumgehangen sind. Und daraus hat sich natürlich für so eine linke Szene wahnsinnig viel entwickeln können. Also weil man halt einfach plötzlich eine Aktion nicht mehr nur aus der Punker-Szene gemacht hat, sondern halt von Leuten aus den verschiedenen Szenen zusammen, was unheimlich wirksam war und was auch unheimlich so für Kontinuität gesorgt hat. Weil wenn jetzt in so einem kleinen Einzelraum mal die eine Generation fertig ist und geht, dann weiß man ja auch oft nicht, wie es weitergeht. Also das Ding hatte eine echt große Bedeutung für Soziokultur und Antifaschismus in Erfurt, und zwar Alltagsantifaschismus. Also jetzt nicht die Antifa, die Lesekreise macht oder die rausgeht und was macht, so das gar nicht. Aber einfach, dass es einen Ort gibt, der ganz selbstverständlich antifaschistisch ist und wo man feiern, lesen, Kaffee trinken, sonst irgendwas geht. So viel, also so ein bisschen, wie es sich hier im Veto gerade wieder entwickelt, würde ich fast sagen. Und so viel jetzt mal so grober Abriss, was das Ding überhaupt war. Und wir finden bei den Lesungen immer, Topf und Söhne geht gar nicht ohne NS-Geschichte.
Ja, genau. Ich würde als erstes kurz was zur Geschichte der Firma Topf und Söhne erzählen. Ein bisschen was wurde ja gerade schon gesagt. Topf und Söhne ist eine Firma, die 1878 gegründet wurde. Und ja, wie auch schon gerade gesagt wurde, das Gelände der Firma war riesig und dementsprechend war auch die Firma eine ziemlich große Firma. Die hatte 1903 ca. 1300 Mitarbeiterinnen und war international tätig. Also eine ziemlich große Industriefirma in Erfurt. Die haben zu Anfang sowas gebaut wie Dampfkesselanlagen, Einrichtung von Melzereien, Speicherbau, Schornsteinbau. Das waren so die Geschäftsbereiche, mit denen die sich beschäftigt haben. Ab 1914 hat Topf und Söhne dann angefangen, sich mit zivilen Krematoriumsöfenbau zu beschäftigen. Das war damals ein ziemlich neuer Geschäftsbereich in Deutschland, weil Verbrennung von Leichen halt bis dahin nicht üblich war und sich dann erst ab 1900 ergeben hat. Und weil Topf und Söhne mit Feuerungsanlagen Erfahrung hatte, sind sie da auch relativ schnell zu so etwas wie einem Marktführer in Deutschland geworden. Wichtig oder eine wichtige Rolle dabei hat immer dieser besondere Wert gespielt, den sie auf Hygiene und Pietät gelegt haben. Das war eben besonders wichtig, weil das damals so ein neuer Bereich war und es ja bei Totenbestattung eine wichtige Sache ist. Das alles änderte sich relativ schnell mit Beginn des Zweiten Weltkriegs, als Topf und Söhne erste Aufträge von der SS auf entgegennahmen oder annahmen. Und zwar ging es bei diesen ersten Aufträgen oder dieser ersten Zusammenarbeit mit der SS um transportable Leichenverbrennungsöfen für Buchenwald. Das waren also Öfen, die nicht speziell, also die eigentlich als transportable Müllverbrennungsöfen gebaut wurden und dann dort genutzt wurden, um in Buchenwald Leichen zu verbrennen. Der Kontakt mit der SS kam so zustande, kam hauptsächlich über den Leiter der Abteilung Spezialofenbau in der Firma zustande. Das war der Oberingenieur Kurt Prüfer. Und das war auch der Ingenieur, der sozusagen den Kontakt zur SS die ganze Zeit gehalten hat und der Ansprechpartner für die SS für ja, alles Mögliche war. Kommen wir vielleicht später dann noch dazu. Aus diesen ersten Aufträgen mit der SS kam es dann später zur Entwicklung von speziellen Öfen, die speziell für die Leichenverbrennung in den KZs und Vernichtungslagern gebaut wurden. Das waren als erstes stationäre Öfen für Buchenwald und Dachau. Später werden dann auch für Auschwitz Öfen geliefert, zuerst einige kleinere Öfen, dann aber im Zuge des Ausbaus von Auschwitz-Birkenau zum Vernichtungslager wurden alle vier Krematorien mit Öfen von Topf und Söhne ausgestattet, Verbrennungsöfen. Ja, das waren dann, wie gesagt, schon Öfen, die die speziell zu diesem Zweck konstruiert wurden. In der Firma wussten die Leute, die dort an den Öfen gearbeitet haben, Bescheid, wofür die entworfen werden. Als erstes natürlich der Oberingenieur Kurt Prüfer, auch andere Ingenieure, die an der Entwicklung der Öfen beteiligt waren. Ziel bei dieser Entwicklung dieser Öfen waren so die Schlagworte Effizienz, vor allem, was in den Augen der Konstrukteure dieser Öfen hieß, möglichst viele Menschen in möglichst kurzer Zeit mit möglichst wenig Brennstoff zu verbrennen. Außerdem waren Monteure der Firma Topf & Söhne monatelang vor Ort, unter anderem auch in Auschwitz-Birkenau, und haben dort die Inbetriebnahme der Öfen überwacht, die Öfen gewartet und solche Arbeiten übernommen. Die Weiterentwicklung dieser Öfen erfolgte mit industriellen Techniken, also Zielsetzung hatte ich ja schon gesagt, und genauso abstrahiert von dem, worum es dabei moralisch eigentlich ging, wurden eben auch dann industrielle Techniken genutzt, um zu versuchen, diese Öfen effizienter zu gestalten. Dabei gab es diverse Entwürfe für neue Öfen, die zum Teil auch, also einer davon wurde auf alle Fälle als Patent angemeldet. Und die Ingenieure arbeiteten an der Entwicklung, an der Weiterentwicklung dieser Öfen aus eigenem Interesse. Also für sie war das eine technische Aufgabe, die sie versuchten zu lösen, ohne genau zu hinterfragen, was das moralisch bedeutet, was sie tun. Ja, zusammengefasst kann man so ein bisschen sagen, dass bei Topf & Söhne so zum Begriff von deutscher Wertarbeit eine große Rolle spielt. Ein technischer Perfektionismus, wobei versucht wird, irgendeine technische Lösung für Probleme zu finden, ohne nach den moralischen Hintergründen zu fragen. Aber eben auch so Sachen wie Antisemitismus hat da sicherlich eine Rolle gespielt. Die Täter waren normale Deutsche, teilweise waren sie in der NSDAP organisiert, zum Teil aber auch explizite Gegner der Nazis. Also es gab zum Beispiel eine illegale KPD-Gruppe bei Topf & Söhne, und ein Mitglied dieser KPD-Gruppe war zum Beispiel der Monteur, der am längsten in Auschwitz als Monteur dort gearbeitet hat. Über 6 Monate war der vor Ort und hat dort die Öfen gewartet und in Betrieb genommen. Zusammenfassend kann man nochmal sagen, Topf & Söhne war eine der Hauptzuliefererfirmen für die Ermöglichung des Holocaust. Ohne diese Mitarbeit von Topf & Söhne und von anderen zivilen Firmen wäre dieses Projekt Holocaust nicht möglich gewesen. Und Topf & Söhne war eben vor allen Dingen über diesen Ingenieur Kurt Prüfer Ansprechpartner für alle möglichen Dinge, die von der SS dafür benötigt wurden, zum Beispiel natürlich der Ofenbau, aber auch sowas wie die Ausstattung eines dieser Krematorien in Auschwitz-Birkenau mit einer B- und Entlüftungsanlage oder die Vermittlung von Kontakten für Aufzugsanlagen von einer benachbarten Firma, die dann in Auschwitz-Birkenau installiert wurden. Noch kurz zu dem, was nach 1945 passierte. 1945 wurden mehrere Verantwortliche kurzzeitig von den Amerikanern verhaftet, nachdem in Buchenwald das Firmenemblem von Topf & Söhne an einem von den Öfen entdeckt wurde. Die wurden aber relativ schnell wieder freigelassen. Später wurden dann von der russischen Seite einige Ingenieure und einige Verantwortliche größtenteils zu 20 Jahren Zwangslager verurteilt. Von den Geschäftsführern beging einer, Ludwig Topf, Selbstmord. Der andere Geschäftsführer hat sich in der Zeit, wo die Besatzungsmacht gewechselt hat, in den westlichen Teil von Deutschland abgesetzt und dort auch versucht, wieder eine Firma aufzubauen, und ist nicht verurteilt worden. Ja, das war vielleicht erstmal der Teil zur Geschichte. Wird ein Teil vorgelesen, ein erster Text aus dem Buch vorgelesen, wo es darum geht, wie wir als Besetzerin mit der Geschichte umgegangen sind oder versucht haben, das zu vermitteln.
Von der fehlenden Einfachheit der so einfachen Rundgänge. Der Geschichte des Topf- und Söhne-Geländes wird heute im sanierten Verwaltungsgebäude in einer vorwiegend klassisch bzw. herkömmlich angelegten Ausstellung Raum gegeben, Dort wird versucht, durch verschiedene Themenbausteine die hervorstechenden Inhalte zu Topf und Söhne, Technik und Vernichtung, Arbeit und Verantwortung, der Ort und seine Geschichte erinnerungs- und bildungspolitisch neu und nachhaltig zu bearbeiten. Aber ich bezweifle, dass es so prägend ist, wie es die selbstständige Auseinandersetzung mit der Firmengeschichte während der Zeit im besetzten Haus war. Die Workshops des Erinnerungsortes zielen zwar auf die Eröffnung eines persönlichen und damit bleibenden Zugangs zur Firmengeschichte und eine Übertragung der Lerninhalte auf die heutige Zeit, aber eine grundlegende Auseinandersetzung bzw. Reflexion über die Gesellschaft und ihre mordenden Prinzipien findet nicht statt. Es steht nicht zur Debatte, dass mit Begriffen wie Arbeitsethos, Autoritätshörigkeit, Moral und Disziplin das Verhalten der verschiedenen Firmenangestellten bei Topf und Söhne erklärbar wird, obwohl die Lebensläufe der Angestellten verdeutlichen, wie wenig ihr Handeln aus faschistischer Überzeugung resultierte. Schade, aber warum auch gestern war gestern und Erinnerung ist ein Nichtvergessen und mehr nicht. Aber nun mehr über die Rundgänge, die wir organisiert haben. Das Thema war zentral, für manche eben mehr und für andere weniger. Ich machte gleich nach meinem Zuzug nach Erfurt in der Geschichtsgruppe mit. Zu diesem Zeitpunkt gab es bereits ein bisschen Recherche zum Gelände und wir begannen, uns mit theoretischen Texten aus dem Bereich der Erinnerungspolitik auseinanderzusetzen und Darstellungsmöglichkeiten der Firmengeschichte abzuwägen. Von den inhaltlichen Diskussionen um Erinnerungs- oder Geschichtsorte abgesehen, war der Zustand des ehemaligen Firmengeländes katastrophal und wir brauchten Hilfe. Die völlig von diversem Müll nachher und ferner Anwohner, echt lange Sätze, muss ich mal kurz sagen, Anwohner zugeschütteten Wege freizuräumen, um einen geschichtlichen Rundgang zu ermöglichen, stellte eine enorm arbeitsreiche Aufgabe dar, weshalb wir zu einem Geschichtscamp einladen und dabei gleich den Umgang mit dem Gelände thematisieren wollten. Eine breite Diskussion war uns wichtig, denn nicht selten gab es an der Besetzung eben dieses Geländes Kritik. Es sei unvertretbar, auf diesen Trümmern zu tanzen, als zu wohnen, Konzerte und Diskos zu veranstalten. In Verbindung von Praxis und Theorie zu Geschichte bzw. Erinnerung wollten wir innerhalb mehrerer Camptage auf dem Gelände eine vertretbare Position und Präsentation erarbeiten. Ich weiß nicht mehr, warum wir dieses Projekt nicht verwirklicht haben. Denke aber, es lag am Wegzug verschiedener aktiver Leute und an seiner Größe. Die Organisation hätte wirklich sehr viel Mühe und Zeit gebraucht. Jedenfalls legten wir auch ohne das Camp die Hauptwege so nach und nach frei und erarbeiteten die Inhalte des Rundgangs in eigenen Diskussionen. Das war insofern ziemlich spannend, weil wir keine Erfahrung im Bereich von Geschichtsschreibung, Museumsarbeit bzw. Museumspädagogik hatten und die üblichen chronologischen Darstellungen ablehnten. Als Hauptquelle für die Inhalte nutzten wir vor allem das Buch Jean-Claude Brésacs, wobei später gerade in Bezug auf die technischen Darstellungen der Firmengeschichte Kritik geäußert und verschiedene Erzählungen überdacht wurden. Die Schwierigkeit lag darin, anhand der technischen Entwicklungen der Öfen die Bedeutung der Firma oder besser das Handeln der einzelnen Angestellten im Vernichtungswahn aufzuzeigen, ohne dabei denselben Wortlaut zu verwenden. Also die Arbeitsweise und die verschiedenen Öfen eben nicht mit Worten zu Masse, Leistung, Kapazität oder Qualität zu beschreiben und dadurch den typischen Denkstrukturen verhaftet zu bleiben. Teilweise war dies jedoch unumgänglich. Darüber hinaus wollten wir in den Rundgängen nicht allein die Firmengeschichte thematisieren, sondern zu einer Auseinandersetzung über Pflichtbewusstsein oder Arbeitsethos im Nationalsozialismus anstoßen. Bis zuletzt gelang es uns nicht wirklich, diese komplexen Inhalte in irgendeiner Weise zu veranschaulichen. Um eine Form historischer Gewissheit zu haben, einigten wir uns darauf, nur Fakten zu verwenden, die in mindestens 3 Quellen genannt wurden. Auch Annegret Schüle fragten wir um eine Abgleichung der Präsentationsinhalte. Wir entschieden uns für 6 Stationen, an denen später Schautafeln aufgehängt wurden. Anfänglich wurden sie vor jedem Rundgang auf- und anschließend wieder abgehangen. Aber um Interessierten den Rundgang unabhängig von uns zu ermöglichen, ließen wir sie später dauerhaft draußen. Für manche waren die Tafelinhalte scheinbar wenig beeindruckend, denn sie wurden ständig zugesprüht oder anderweitig beschädigt. Auch mussten wir jedem Rundgang die Wege wieder von Müll freiräumen, der erneut abgeladen worden war. Der Verfall des nicht besetzten Firmenareales machte uns zunehmend Sorgen im Hinblick auf eine eventuelle Restaurierung der Gebäude. Die 2 Brände auf dem Gelände taten ihr Übriges dazu. Während wir anfänglich bei den Führungen in die verschiedenen Gebäude gegangen waren und dabei beispielsweise Kurt Prüfers Fensterblick nach Buchenwald auf den Ettersberg zeigten, war später alles so einsturzgefährdet, dass uns teilweise beim Durchqueren der Werkshalle mulmig wurde. Für mich waren vor allem die Führungen mit internationalen BesucherInnen beeindruckend. Nicht allein aufgrund der Sprachschwierigkeiten, gerade bei so einem intensiven und sensiblen Thema, sondern weil mir in diesen Rundgängen immer wieder klar wurde, wie beispielhaft diese Geschichte der FirmenmitarbeiterInnen für unser Leben und unsere Gesellschaft ist, wie zentral die Rollen von Arbeit, Moral, Ehrgeiz und Disziplin für die deutsche Gesellschaft sind und wie schwer diese Inhalte formulierbar und vermittelbar sind. Die verschiedenen Rundgänge, die wir mit Bands, KonzertbesucherInnen oder eben Interessierten hatten, verschwimmen in meiner Erinnerung eher zu einem Ganzen. Letztlich waren viele beeindruckt von der Bedeutung dieser in Deutschland unbeachteten Firma und konnten nicht verstehen, warum das Gelände noch kein öffentlicher Ort für Geschichte war. Aber unvergesslich war 2005 der Rundgang mit der israelischen Gewerkschaftsgruppe aus Ashdod und Tel Aviv, die manche von uns bereits im Vorjahr dort getroffen hatten. In Israel wissen die meisten Menschen um die Bedeutung der Firma Topf & Söhne. Für unsere BesucherInnen war es daher unbegreifbar, in Erfurt auf einer einzigen Schutthalde des ehemaligen Firmengeländes zu stehen, auf dem zwar ein Teil der Gebäude noch erhalten war, aber abgesehen von den 6 Tafeln nichts auf die Rolle dieser Firma im Nationalsozialismus hinwies. Sie trauten ihren Augen einfach nicht. In den Versuchen, ihnen die Position von Stadt, Land, Gedenkstätte Buchenwald und dem Förderkreis zu erklären, wurde auch für mich dieses Unbegreifliche, so real es war, noch unfassbarer. Das hat Caro geschrieben, die im Süden wohnt.
Als nächstes würde ich noch kurz einen Abriss darüber geben, was in den 90er Jahren oder so auf dem Gelände passiert ist. 90er Jahre, 2005. Anfang. Ja. Erstmal kurz nach dem Zweiten Weltkrieg wurde auf dem Gelände weiter produziert, allerdings keine Krematoriumsöfen mehr. Die Produktion von diesen Krematoriumsöfen wurde in eine andere Firma ausgelagert. Das lief dann sozusagen bis in die 90er Jahre. Während der DDR-Zeit wurde Topf & Söhne, also die Geschichte des Geländes, nicht thematisiert. Ab 1990 wurde die Firma dann privatisiert und ist, glaube ich, 96 Konkurs gegangen und seitdem stand das Firmengelände leer. Seit Anfang, Mitte der 90er Jahre fingen so langsam Leute an, sich ein bisschen dafür zu interessieren, was auf dem Gelände passiert war und sich mit der Geschichte der Firma Topf & Söhne auseinanderzusetzen. Vor allem zu Anfang wahrscheinlich anhand der Daten, die aus dem Buch von Jean-Claude Brissac stammten, was gerade schon erwähnt wurde. Aber allzu viel war zu dem Zeitpunkt auch einfach noch nicht bekannt, weil die Akten nicht öffentlich waren und der Forschungsstand da nicht so groß war. Mitte der 90er Jahre, ich glaube 96 habe ich im Kopf, hat sich dann aus diesen Leuten, die sich für das Thema interessiert haben, der Förderkreis Geschichtsort Topf & Söhne gegründet. Das war so ein Kreis von relativ unterschiedlichen Leuten, also da waren sowohl Gewerkschaftsmitarbeiterinnen als auch linksradikale Leute als auch CDU-Leute drin, die sich alle irgendwie dafür interessiert haben, dass auf diesem Gelände sich irgendwie mit dem Thema Topf & Söhne auseinandergesetzt werden muss. Und die relativ schnell so die Forderung aufgestellt haben, dass auf das Gelände ein Geschichtsort muss, weil Topf & Söhne eben eine Bedeutung hat, die bis dahin nicht wahrgenommen wurde oder nicht erkannt wurde. In der Stadt stieß es erstmal auf komplettes Desinteresse oder auf erbitterte Gegenwehr, könnte man auch eher so sagen. Zuerst auf Desinteresse, dann gab es immer mehr öffentliche Veranstaltungen. 2001 wurde das Gelände besetzt, kommen wir ja vielleicht nachher noch dazu. Und um mal so beispielhaft die Position der Stadt zu sagen, von Manfred Rube, dem damaligen Oberbürgermeister von der CDU, gab es relativ kurz nach der Besetzung dann ein Interview, wo er gesagt hat, wenn man auf diesem Gelände einen Geschichtsort hinmachen wollte, dann müsste man auch Geschichtsorte an Orte machen, wo für Buchenwald Limonade oder Brötchen oder sowas geliefert wurden. Das war so die eine Position. Die andere Position in der Stadt war eher so, die positiven Seiten der Stadt zu betonen und so einen Schandfleck wie Topf & Söhne eher totzuschweigen, ganz einfach, und zu ignorieren. Ja, das hat sich dann Anfang der 2000er Jahre langsam gewandelt. Auf der einen Seite gab es eben weiterhin viele Veranstaltungen der Leute um den Förderkreis Geschichtsort Topf und Söhne. Es gab die Auseinandersetzung der Besetzerin mit der Geschichte des Geländes. Es gab diese Führung, es gab viele Kundgebungen, viele öffentliche Aktionen und generell dadurch, dass dieses Gelände besetzt war und auch immer es da Diskussionen rundherum gab, war das Gelände immer in der Öffentlichkeit, stand viel in der Presse drüber und sowas und den Leuten hing der Name halt dann irgendwie im Kopf und sie haben sich vielleicht damit auseinandergesetzt. Ein anderer Punkt da war, dass ab 2002, 2003, ich weiß es nicht mehr ganz genau, die Gedenkstätte Buchenwald eine Stelle vergeben hat an eine Grätschüle, die sich mit der Geschichte, mit der Erforschung der Geschichte des Geländes auseinandersetzen konnte und eine Ausstellung dazu zum Thema Topf und Söhne konzipieren sollte. Ja, das hat sie dann gemacht. Diese Ausstellung ist 2005 in Berlin im Jüdischen Museum eröffnet worden. Da gab es dann auch erstmals ein ziemlich großes bundesweites und auch internationales Presseecho drauf. Und das war dann so langsam der Zeitpunkt, wo die Stadt Erfurt das Thema nicht mehr ignorieren konnte. Und es unter anderem eine Zusage, glaube ich, als erstes von dem Bundestagsabgeordneten aus Erfurt gab, der dann gesagt hat, dass sie sich irgendwie mit diesem Thema auseinandersetzen wollen. Und ja. Und ich glaube, es kam dann noch 2005 auch zu der Aussage des Stadtrates, dass irgendwie mit Topf und Söhne was passieren muss, wo aber noch nicht ganz klar war, wie. Und auch das war auch keine hundertprozentige Zusage, dass auf das Gelände ein Geschichtsort kommen sollte. Weil ja zu dem Zeitpunkt das Gelände sich noch im Privatbesitz befand auch und ja, unklar war, wie das überhaupt möglich sein soll. Ja, das hat sich dann 2007 mit dem Verkauf des Geländes ergeben. Oder man könnte auch sagen, das hing miteinander zusammen. Also das Gelände wurde ja an einen Investor verkauft. Mit dem Investor wurde von Seiten der Stadt ein Deal abgeschlossen. Und zwar gab es für das Gelände einen Bebauungsplan, der vorgesehen hat, dass dort sowas wie Supermärkte und sowas nicht möglich sein soll. Die Stadt hat diesen Bebauungsplan geändert, sodass die Ansiedlung von Supermärkten und sowas jetzt, also Kleingewerbe heißt das, glaube ich, auf diesem Gelände möglich war. Und im Gegenzug hat der Investor der Stadt zugesichert, dass das ehemalige Verwaltungsgebäude der Firma Topf und Söhne zu sanieren. Das hat man jetzt hier schon mal ein Bild, genau, das ist ein Bild von dieser Sanierung. Und anschließend zwei Etagen dieses Gebäudes an die Stadt dauerhaft zu vermieten für einen Geschichtsort. Ja, und dieses Angebot, also dieser Deal wurde so abgeschlossen, das Gelände wurde verkauft. Anschließend wurden so ab 2008, glaube ich, alle Gebäude auf dem nicht besetzten Teil des Geländes abgerissen, außer diesem ehemaligen Verwaltungsgebäude. Also das ist jetzt ein Foto von dieser Situation damals, also rundherum um dieses Gebäude waren überall große Werkhallen, die unter anderem, also bei den Führungen fand ich immer, dass halt viele Leute, die die Führungen gesehen haben, besonders von der, also das durch diese langen Werkhallen und durch die großen Gebäude eben vor allen Dingen so dieser industrielle Charakter dieser ganzen Firma irgendwie klar geworden ist. Die wurden dann damals alle abgerissen und davon ist jetzt nichts mehr erhalten. Ja, und das war auf alle Fälle, ja, da gab es auch keinen großen Protest drumherum, weil der Förderkreis, ja, habe ich jetzt vielleicht schlecht erwähnt, der Förderkreis Geschichtsort Topf und Söhne hat diese Verkaufspläne der Stadt unterstützt. Halt in der Hoffnung, dass dieser Geschichtsort ja, sich dadurch endlich durchsetzen lässt, was vorher ja nicht so aussichtsreich war. Ja, und haben deswegen auch nichts gegen den Abriss des restlichen Geländes getan. Ja, dann 2009 kam es zur Räumung, kommen wir nachher wahrscheinlich noch dazu. Und kurz danach, ich glaube 2010, ich weiß es nicht mehr ganz genau, oder Ende 2009 wurde das fertig renovierte Verwaltungsgebäude als Geschichtsort eröffnet und wird jetzt, Leiterin ist Dr. Annegret Schüler, die ich vorhin schon erwähnt hatte, die zuerst auch im Förderkreis Geschichtsautor von Söhne aktiv war und die dann diese Ausstellung konzipiert hatte und sich schon seitdem eben mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Die ist jetzt Leiterin dieses Geschichtsorts und ja, da wurde dann da eröffnet. Das war vielleicht so der kurze Abriss dessen, was Anfang der 2000er bis Anfang der 2000er Jahre dort passiert ist. Die ja, ansonsten würden wir jetzt weitermachen mit einigen Texten, die sich mehr mit der Besetzung auseinandersetzen. Ja.
Vielleicht noch die zwei Bilder in der Präsentation. Das ist halt, wahrscheinlich die meisten kennen das heute, das ist der Parkplatz, wo man ungefähr dahin guckt, wo früher der besetzte Teil war. Hier bei diesem Foto ist noch ganz bemerkenswert, das ist ein Foto, was von dem besetzten Gelände aus gemacht ist. Also man sieht hier ganz klar, dass die Sanierung vom Verwaltungsgebäude schon während der Besetzung war, also dass die Besetzerinnen nicht die Sanierung verhindert haben. Und hier sieht man die Eigentumswohnungen zum Verlieben. In der Auseinandersetzung um die Räumung hieß es auch immer, da kommen Sozialwohnungen hin, die total gebraucht werden. Plötzlich waren es dann Eigentumswohnungen. Ja, und wie gesagt, jetzt geht es so darum, was das so soziokulturell zum Feiern und so weiter für Leute bedeutet hat, das Haus. Und da übergebe ich wieder an dich.
Okay. So, ich kann auch mal vorher sagen, ich lese einen Text von A. Punkt. A. Punkt hat das Haus mehrere Jahre lang begleitet. Heute lebt er in einer Einzimmerwohnung in einer ostdeutschen Kleinstadt und organisiert neben seiner Lohnarbeit Diskussionsveranstaltungen. Genau. Mein erstes Mal. Als ich das erste Mal eher zufällig zum Plenum im besetzten Haus ging, gab es das Projekt schon eine ganze Weile. Es wurde gerade über eine Band diskutiert, die im Haus spielen wollte, aber nach Ansicht einiger Hausies nicht sollte. Meine Vorstellungen zum Thema waren wohl eher platter Art. Ich fand, man könnte die ruhig spielen lassen. Meine Einwürfe müssen ziemlich gestört haben, aber scheinbar hat man mir das nicht krumm genommen. Man sagte mir, ich solle nächste Woche auf jeden Fall wiederkommen. Ich war vorher schon bei anderen Politgruppen aktiv, aber das Hausplenum wurde mein Lieblingsplenum. Die Menschen gingen einfach fair miteinander um. Es gab zum Beispiel kein Auslachen, wenn jemand etwas vermeintlich Blödes sagte. Für mich war das Haus ein eigenartiges Konglomerat aus Ausbruch, aus dem Alltag, FreundInnen-Treffen und Politik. Der Alltag bedeutete oft Frust. Gegen diesen gab es im Haus viele, viele Konzerte und die legendäre Donnerstagsbar. Bei den Partys habe ich oft gesoffen, was das Zeug hielt. Wenn man selbst nicht zu berauscht war, konnte man auch live beobachten, wie andere Leute mit Drogen experimentierten. Man verliebte sich bei diesen Exzessen in die eine oder die andere Sängerin oder in den einen oder anderen Schlagzeuger. Ich machte zu dieser freiheitlichen Zeit auf dem Gelände dann auch das erste Mal Erfahrung mit nicht-exklusiven Liebesbeziehungen. Eine ungeheure Erschütterung meiner bisherigen Lebenspraxis. Alltägliches. Verglichen mit jeder zufällig ausgewählten Dorfdisco war das Haus ein friedlicher Ort. Wenn keine Veranstaltung war, setzte man sich irgendwo hin und unterhielt sich oder spielte irgendwelchen Kram. Wenn der Alkohol knapp war, wurde eine Kollekte gestartet und jemand hoppelte schnell zur Tanke, um Nachschub zu holen. Dann stritt man sich weiter über die Wirksamkeit eines Aufrufes zum Gebärstreik, um die Deutschen perspektivisch doch noch loszuwerden. Oder wir debattierten Punker philosophisch, ob die eine oder andere linke Person wohl eher Zyniker oder doch schon Hedonist war. Oder man thematisierte ganz allgemein die böse, böse Welt mit mehr oder minder glaubwürdigen Änderungsstrategien. Manchmal wurde im Euphorie und oder Drogenrausch vom Christiania von Erfurt geträumt. Im Laufe der Besetzung wurden dann auch peu à peu mehr und mehr Räume erschlossen und aus verrotteten Industriebrachgebäuden wurden Lebensraum für Mensch und Tier gemacht. Apropos Tiere, über die Hunde auf dem Gelände könnten manche Leute Bücher füllen und andere nur die Nase rümpfen. Vorweg, es gab im Umfeld des Hauses und auf dem Wagenplatz viele Hunde, sehr viele. Wer öfter auf dem Squad war, kannte sie auch irgendwann alle. Und wenn man nicht gerade kynophob war, hatte man auch Lieblinge. Gründe dafür konnten ganz unterschiedlich sein. Weiches Fell, tatsächliche oder unterstellte Schlauheit, schöne Augen oder ein besonders prolliges Verhalten. Von außen betrachtet hatten die HundehalterInnen-Gespräche ab und an sehr befremdliche Züge. Und auch Hundescheiße war allgegenwärtig. Streit gab es nur, wenn sie in Häusern zu finden war. Spiel und Spaß. Ein beliebter Treffpunkt war neben den vielen Feuertonnen die Tischtennisplatte. Den Status der heißen Kickerturniere konnte diese Sportstation zwar nicht erreichen, aber es war schön zu sehen, wie an der Tischtennisplatte Politniks und Pünke zwischen 50 und 40 ihre Anteile als bürgerliches Leistungssubjekt hemmungslos ausleben. Ein besonders großer Spaß waren die sporadisch stattfindenden Autonome Olympics. Altautonome, Hippies, Punks und linke StudentInnen konnten ihre Fertigkeiten in verschiedenen revolutionären Disziplinen unter Beweis stellen. In Zweierteams mussten die TeilnehmerInnen an Bullenschutz vorbei, Nazi-Pappkameraden komplett mit Transparent, Döner böse, Bratwurst gut, deutsches Essen macht uns Mut, mit Fäusten oder Farbeimern eindecken. Die dabei Festgenommenen mussten in der nächsten Disziplin befreit werden. Komplett selbst gebaut war der Räumpanzer. Eine halbe Tonne Holz und Stahl auf großen Reifen gegen unter Zeitdruck aufgebauten Barrikaden. Höhepunkt der Kreativität war ein aus mehreren Einkaufswagen, Holz, Pappmaché und einem Gartenschlauch gebauter Wasserwerfer, an dem die Teams irgendwie vorbeikommen mussten. Wer nass wurde, bekam Punktabzug. Transparente und Diskussion bis zum Morgengrauen. Politik wurde im Haus mit kritischem Anspruch betrieben. Bei theoretischen Debatten spielten persönliche Neigungen und Interessen eine große Rolle. Es gab immer Leute, von denen man noch was lernen konnte. Der Input von vielen interessanten Veranstaltungen begleitet mich noch heute. Bei den Aktionen des Hauses fanden sich immer Leute, die Aufrufe und Flyer schrieben und diskutierten. Manchmal bis aufs letzte Komma und manchmal mit einem Wortwechsel à la "Wollen wir das so? Ja? Na gut." Transpis wurden gemalt und es wurde sich positioniert. Dabei wurde zwar nicht die Welt gerettet oder der Nahostkonflikt gelöst, man mischte sich aber ein. Wenn es lokale oder regionale Mobilisierungen gab, waren die Leute aus dem Hausumfeld oft ganz vorne mit dabei. Gerade als Kontrast zum schwarz-braunen Thüringen war das Haus ein regelrechtes Wohlfühlpaket. Hier wurde wenigstens versucht, den rechten Konsens etwas entgegenzuhalten. Vielleicht war hierbei die Geschichte des Geländes besonders verpflichtend und man schaute schon sehr genau hin, auf das eigene Verhalten, auf die unmittelbare Umgebung, auf besonders reaktionäre Personen und Gruppen in Erfurt und Umgebung, aber auch auf die Gesellschaft als Ganzes. Auch wenn mein Bild getönt ist durch die rosarote Brille der Retrospektive, war das Haus mit seinen BewohnerInnen, UnterstützerInnen und Fans mit allen Ecken und Kanten durchaus auch Ärgernissen ein stimulierender Ort. Wer öfters als einmal da war, weiß wohl, dass in Erfurt seit der Räumung etwas fehlt. Ein Ort der Politik, ein Ort der Freundschaft und ein Ort des wilden, freien Lebens und Liebens.
Boah, jetzt bin ich auch euphorisch. Ja, und wie gesagt, wir wollten ja heute bei der Lesung dann danach noch so ein kleines bisschen darüber sprechen, was das aus heutiger Perspektive bedeutet. Jetzt für dich nicht über den Text, weil es ja gar nicht dein Text ist, aber so in Bezug auf Feiern, Ausgehen, Politik machen in Erfurt. Wie war das nach der Räumung und wie hat sich das bis heute so entwickelt?
Also, das Haus wurde geräumt und dann gab es erstmal ein großes Loch, wie viele von uns wissen. Es kam zu ein paar Besetzungen. Genau, es wurde versucht, was in die Richtung zu machen. Es wollten Leute auf jeden Fall erstmal nicht was kaufen oder mieten. Das war wichtig. Und 2011 bin ich dann auch weggezogen, weil nicht mehr so viel da war. Und habe aber immer gesagt, wenn irgendwas ist, ich komme zurück, beziehungsweise ich bin auch öfters da. Und freue mich, dass es das Haus auch hier gibt und andere Häuser, wo Hausprojekte gemacht werden und wo gewohnt wird und politische Arbeit es weitergeht. Ja, freue mich, hier zu sein. Und es ging dann wieder, wo ich dann quasi weg bin, ging es wieder ein bisschen bergauf, dass dann wieder mehr losging.
Okay, dann hatten wir im vorherigen Text schon mal die Andeutung, dass der Nahostkonflikt tatsächlich in den Diskussionen auf dem Gelände nicht gelöst wurde. Aber knapp vorbei. Aber man liest da ja schon raus, so dass das natürlich ein großes Thema war. Ich weiß nicht, vielleicht ist es bei den Jüngeren gar nicht mehr so präsent, aber nach den Anschlägen vom 11. September 2001 gab es in der deutschen linksradikalen Szene eine übelste Debatte um Antisemitismus und um Israel, die teilweise Also wo es ganz starke Meinungen gab und wo die Konfrontation quer durch alle Zusammenhänge durchging. Da sind WGs auseinandergeflogen, Politgruppen haben sich en masse aufgelöst. Es gab auch in Thüringen Schlägereien auf Demos um Israel und Palästina fahren. Und auch im Haus wurde die Debatte geführt, wie man an den folgenden beiden Texten merkt.
Ich lese den einen Text vor. Ich habe den noch nie gelesen. Ich bin auch ein bisschen erkältet, deswegen...
Verzeihen wir dir das.
Das ist sehr lieb, danke. Und zwar, ich war an der örtlichen Antifa-Jugendgruppe in Erfurt. Vorher war für mich ziemlich klar, dass man, wenn man links ist, auch gegen die USA ist. Aber die Jugendgruppe hatte zu dem Zeitpunkt viel über Anti-Amerikanismus und auch Antisemitismus in der Linken diskutiert. Den antideutschen Diskurs konnte man damals annehmen oder eben nicht. Ich habe ihn angenommen und oder wollte mich vor allem abgrenzen vom Bauwagenplatz. Ich fand ihn irgendwie unsympathisch, obwohl wir dort gemeinsam viel Zeit vor dem Fernseher verbracht hatten. Meine offizielle Begründung dafür, eine USA-Fahne in ein besetztes Haus zu hängen, war, dass diese Fahne ein Symbol der Befreiung vom Nationalsozialismus sei. Klar, ich hätte auch eine rote Fahne mit Hammer oder Sichel oder eine französische Fahne ins Fenster hängen können, aber das war als bewusste Provokation gedacht und die hatte gefruchtet. Eines Morgens wurde ich von einer Bewohnerin des Bauwagensplatz mit den Worten »Nimm diese Fahne aus dem Fenster oder es knallt« geweckt. Also eines Morgens, es war nach 12. Ich habe mich ein bisschen gefreut, dass die Provokation aufgegangen ist. Ein paar Tage später bin ich dann aufgewacht, weil irgendwelche Sachen gegen mein Fenster flogen. Ich habe rausgeguckt und unten auf dem Bauwagenplatz einen kleinen Pulk von Menschen gesehen, die sowas in der Hand hatten wie ein Gewehr. Es hat sich dann im Nachhinein herausgestellt, dass es nur ein Luftgewehr war, aber das war von oben nicht einsehbar. Von der Lust an der Provokation ging es damit gleich zur Angst über, weil ich nicht einschätzen konnte, wie ernst es die Leute da unten meinten. Ich bin gleich aus meinem Zimmer raus, mehr oder weniger auf allen Vieren. Das war wirklich so. Mehr oder weniger auf allen Vieren und habe einem Mitbewohner, der ganz guten Kontakt zum Bauwagenplatz hatte, gesagt, er soll runtergehen und die Leute irgendwie davon abhalten. Ich habe dann in der Küche auf der Couch gewartet, bis der Mitbewohner wieder aufschlug und die Ansammlung von Bewohnern und Dauergästen sich aufgelöst hatte. Im Nachhinein kann man sagen, es ist weiter nichts passiert, also weder mir noch der USA-Fahne. Das Symbol hat also gehalten. Aber das war für mich in dem Moment nicht klar. Ich habe noch am gleichen Tag einen ziemlich pathetischen Text geschrieben, den gibt es zum Glück nicht mehr, und das Hausplenum aufgefordert, sich vom Bauwagenplatz zu distanzieren, was dann auch formal passiert ist. Mittlerweile würde ich sagen, ich habe mich insofern nicht so viel von den Leuten unterschieden, die da auf mein Fenster geschossen haben, als dass es von beiden Seiten eine ziemliche Punkrock-Aktion gewesen ist. Ich hätte mir ja ausmalen können, was passiert. Nicht, dass ich es heute gut fände, auf USA-Fahnen zu schießen, aber eine um der Provokation willen aufzuhängen, ist ein bisschen postpubertäres Gehabe gewesen. Ich muss auch sagen, dass sich der Wagenplatz später durchaus gewandelt hat. Es gab eine Politisierung und ich weiß, dass auch Leute, die damals bei dieser Attacke auf die Fahne der Befreier dabei waren, sich mit Anti-Amerikanismus auseinandergesetzt haben. Und das wahrscheinlich nicht, weil ich mir eine USA-Fahne ins Fenster gehangen habe.
Ich lese mal den anderen Text von der anderen Seite vor. Der ist von Keller. Zu der Zeit, als die Fahne da raushing, war gerade ein Kumpel aus der Schweiz zu Besuch. Das war ein kleiner Punker, der kam mit einem Palituch um den Hals. Das war die Zeit, wo fast jeder kleine Punker so ein Tuch hatte. Er ist auf Krücken gelaufen, weil er irgendwas am Bein hatte. Bei einer Party im Haus wurde er als Antisemit beschuldigt. Dafür gab es wahrscheinlich keine großen Erklärungen, stattdessen wurde ihm auf ziemlich rabiate Art das Tuch abgenommen. In der Nacht haben wir dann ein bisschen gefeiert. Ich kam morgens aus dem Wagen und habe die Fahne gesehen. Das fand ich einfach nur total ätzend. Sowas geht einfach nicht. Also dieses ganze patriotische Ding und der USA-Kram gehört nicht zu einem besetzten Haus. Ich bin auch immer dagegen gewesen, wenn die Leute auf dem Wagenplatz sich DDR-Fahnen rausgehängt haben oder sowas. Staaten unterdrücken Menschen. Das ist scheiße. Mit dem Zeigen der Fahne akzeptiert man auch immer die negativen Seiten, Rassismus und so. Ich hänge mir ja auch keine Deutschlandfahne auf, weil ich die Krankenversicherung hier toll finde. Ich finde es auch Quatsch, darauf rumzureiten, dass die USA die Befreier vom Nationalsozialismus sind. Das ist, wie wenn man auf den großen, starken Bruder zeigt, statt selbst was gegen die Nazis zu machen. Wir haben dann ein altes Luftgewehr mit Scheiße geladen und gegen das Fenster mit der Fahne geballert. Mehr so aus Jux, nicht um wirklich was kaputt zu machen oder jemanden zu verletzen, wir hatten die Fenster ja selber eingesetzt. Dass der Typ, der da gewohnt hat, Schiss hatte, fand ich übertrieben. Es wäre ihm zu keinem Zeitpunkt was passiert und im Endeffekt musste er ja damit rechnen. Das war schon eine Riesenprovokation. Ich glaube, dass es von ihm aus eigentlich nicht um die USA ging, sondern dass er uns vor allem herausfordern wollte. Es gab da sowieso schon einige Spannungen zwischen Haus und Wagenplatz. Vielleicht hat er uns auch deshalb so provoziert, damit die Spaltung irgendwann ganz vollzogen wird. Ist aber nur eine Vermutung. Ich finde immer noch, dass man eine USA-Fahne nicht aufhängen sollte. So, Keller, und vielleicht magst du auch noch was aus der heutigen Perspektive dazu sagen.
Alle, die mich kennen, wissen, dass ich sehr gerne und sehr viel rede. Deswegen möchte ich das ein bisschen abkürzen und einfach nur darauf kurz verweisen, dass ich die Möglichkeit hatte, in der aktuellen Lirabelle einen Text dazu zu schreiben und der ein bisschen länger geworden ist, aber der fasst, glaube ich, ganz gut zusammen, wo ich auch heute stehe. Aber auch der Text, den ich damals vor 10 Jahren, ich glaube, den habe ich nicht mal geschrieben, sondern es war ein Interview. Das Interview, was ich geführt habe, spiegelt schon auch immer noch im weitesten Sinne das wider, wo ich heute stehe. Also ich würde mir keine USA-Fahne mehr ins Fenster hängen. Ich finde es total gut, dass es wieder solche Projekte wie das hier gibt, auch wenn das jetzt vom Haus, von den Hausbesetzern zu den Hausbesitzern übergegangen ist. Aber besser als, also ich finde das total gut, dass es das gibt. Und wollte mich auch nochmal bedanken dafür, dass ihr mich eingeladen habt. Weil, wie gesagt, den Text habe ich noch nie gelesen. Ich habe auch das Buch erst heute aufgemacht. Ja. Aber wie gesagt, ansonsten, ich habe da einen Text geschrieben, ihr könnt den gerne lesen und mich vielleicht auch nochmal drauf ansprechen. Und ach genau, ich habe noch die Möglichkeit gehabt, bei Radio Frei am Dienstag ein Interview zu geben. Da habe ich auch ein bisschen was dazu gesagt, aber ja, das steht auch in dem Text drin.
Vielleicht haben wir am Ende auch noch Leute Fragen.
So. Ja, wenn es sein muss.
Also ich habe eine Frage an dich. Passt.
Ja, wir kommen dann zu einem anderen politischen Streit, der auch im Haus geführt wurde und der heute auch immer noch geführt wird, und das ist der um Definitionsmacht.
Der heißt Definitionsmacht oder bürgerlicher Staat. Ein Text zum Streit um die Definitionsmacht von Betroffenen sexueller Übergriffe im Hausplenum. Und ich muss dazu sagen, ich habe den Text ein bisschen gekürzt und er ist trotzdem noch ein bisschen lang. Ich möchte gleich zu Beginn klarstellen, dass ich diesen Text aus einer sehr persönlichen Perspektive ohne Anspruch auf Objektivität oder Vollständigkeit schreibe. Ich vertrete die Definitionsmacht von Betroffenen sexueller Übergriffe darüber, was und wie sie erlebt haben und auch darüber, was sie brauchen, um wieder eigenmächtig handeln und fühlen zu können. Ich wende mich aber dagegen, die Verantwortung für Sexismus und den Umgang mit diesem und sexuellen Übergriffen allein den Betroffenen zuzuschieben, sondern bin der Meinung, dass alle es nötig haben, sich mit sich, ihrem Umfeld und den gesellschaftlichen Verhältnissen auseinanderzusetzen und jede eine Verantwortung hat, Stellung zu beziehen und sich gegen sexistische Strukturen und Verhalten zu wenden. Amen. Zeitliche und politische Einordnung. In den ersten Jahren der Besetzung war Antisexismus immer mal wieder ein umstrittenes Thema, auch innerhalb des Hausprojektes. Das sah dann schon auch mal so aus, dass ich Frauen, da gibt es eine Fußnote. Ich setze die Wörter Frauen und Männer in den Text in Kursivschrift, um deutlich zu machen, dass ich damit keine natürlichen, unveränderbaren Menschengruppen meine, sondern eine wirkmächtige gesellschaftliche Konstruktion. Okay. Das sah dann schon mal so aus, dass sich Frauen mehrmals unter sich zu einem Treffen zusammenfanden, sich über sexistisches Verhalten der Männer austauschten und gemeinsame Standpunkte und Vorgehen abstimmten. Auch reine Frauenbezugsgruppen für politische Aktionen wurden gesucht und gefunden, um sich unabhängig von Mackerverhalten auf Demonstrationen oder anderen Aktionen zu bewegen und zu handeln. Weiterhin hatte die Broschüre »Aber dich gibt's nur einmal für mich« zur Kritik an romantischer Zweierbeziehung einigen Staub aufgewirbelt. Es gab damals tatsächlich Versuche, der heterosexistischen Kackscheiße und dem Mackertum der Szene etwas entgegenzusetzen. Dazu muss gesagt werden, dass einige der größten GegnerInnen der Definitionsmacht 2004 noch 2 Jahre vorher selbst genau diese oben beschriebenen Aktionen und Projekte mitbetrieben haben und sich als die radikalsten FeministInnen in der Erfurter Szene gesehen haben. Wie das passierte, kann Mensch vielleicht erst einmal mit einem Schlagwort benennen. Die reaktionäre antideutsche Ideologie, die Mensch vielleicht am ehesten mit der Zeitschrift Bahamas in Verbindung bringt. Jetzt wieder eine Fußnote. Ich meine hier und später im Text tatsächlich nur diesen reaktionären, den bürgerlichen Staat verteidigenden Flügel der antideutschen Ideologie und möchte nicht so verstanden werden, dass sich alle sich als antideutsch Verstehenden und schon gar nicht alle als antideutsch Bezeichneten über einen Kamm scheren will. Anders als in einigen anderen Städten war seltsamerweise in Erfurt diese Ideologie mit einem krassen Anti-Antisexismus verbunden. Dies schiebe ich auf die oben beschriebene, damals bestehende starke antisexistische Tendenz in Erfurt. Ob es jetzt in der Ablehnung des Sexismus vorrangig darum ging, alles Bestehende in der linken Szene anzugreifen oder darum, die Chance zu nutzen, vor dem Alter von 25 oder 30 noch die Kurve zu einem einigermaßen normalen Lebensstil zu finden und das Frühere deshalb umso drastischer zu kritisieren, muss in einem anderen Text dieser Broschüre geklärt werden. Der Streit über die Definitionsmacht, über den ich hier berichten will, fand im Herbst 2004 statt. Definitionsmacht war schon seit Beginn der Besetzung ein Thema und wurde damals vorwiegend von den früheren Betreiberinnen des Infoladens Sabotnik in der Moritzstraße aufgeworfen. Ich erinnere mich zum Beispiel noch daran, dass das Hausplenum noch 2001, also im Jahr der Besetzung, eine Diskussion zum Thema mit den Baugenwagenplatzbewohnerinnen anstieß, weil wir uns nicht sicher über deren Vorstellung dazu waren. Diese Diskussion verlief meiner Erinnerung nach sehr ruhig und wir wurden uns einig, dass sexuelle Übergriffe abzulehnen und die Betroffenen zu unterstützen seien. In den nächsten Jahren wurden nur wenige Fälle von sexualisierten Übergriffen thematisiert, was nicht heißt, dass es keine gab. In einem Fall, in dem der Täter direkt aus dem Umfeld des Hausprojektes kam, gab es von der Betroffenen keine Probleme, das Haus weiter zu besuchen, wenn der Täter anwesend ist. Jedoch wollten wir als Hausplenum nicht, dass der Täter weiter Aufgaben im Hausprojekt übernimmt, wie zum Beispiel Barschicht oder Einlass etc., da er mit diesen Aufgaben auch potenzieller Ansprechpartner für Menschen gewesen wäre, die sich Unterstützung bei Übergriffen suchen wollten bzw. mussten. Hin und wieder kam es selbstverständlich auch vor, dass an einem Party- oder Konzertabend direkt ein Übergriff beobachtet wurde. Da wurde dann schon mal ein Typ direkt rausgeschmissen. Oft wurde bei solchen Vorfällen aber sicherlich auch nicht gehandelt, weil alle zu betrunken waren oder meinten, das ginge sie nichts an oder einfach ohne Stress Party machen wollten. Inhalt der Auseinandersetzung. Ich weiß nicht mehr, wie es zu dieser Definitionsmachtdebatte kam. Jedenfalls war es ausnahmsweise mal kein Fall, der die Debatte ausgelöst hat, wie das leider häufig passiert. Einige Menschen im Hausplenum, ich zähle mich dazu, forderten die Definitionsmacht von Betroffenen von sexuellen Übergriffen ein. Diese ernst zu nehmen bedeutet, dass eine Person, die von einem erlebten sexuellen Übergriff berichtet, selbst die Macht darüber haben soll, zu bewerten, wenn etwas für sie ein sexueller Übergriff, eine Vergewaltigung etc. ist, also wann ihre Grenzen überschritten werden. Niemand anderes soll dies über ihren Kopf hinweg bestimmen oder in Frage stellen. Außerdem soll die Person darin unterstützt werden, was sie braucht, um wieder eigenmächtig zu handeln, Räume angstfrei zu betreten bzw. zu nutzen etc. Als Basis für sexuelle Übergriffe sahen wir die patriarchale sexistische Gesellschaftsstruktur, deren Hierarchien und Stereotypisierungen zu einem gravierenden Machtgefälle führen. Ein extremer Ausdruck davon sind sexuelle Übergriffe. Hier wird über einen anderen Menschen bestimmt, über ihn psychisch und physisch Macht ausgeübt. Betroffene sind dabei extrem ohnmächtig in Bezug auf sich selbst und das, was ihnen geschieht oder mit ihnen geschieht. Sie sollen dabei unterstützt werden, einen Teil dieser Macht über sich selbst zurückzuerlangen. Andere müssen daher ein Stück ihrer Macht abgeben. Die Macht zu bestimmen, wo die Grenzen einer anderen Person liegen. Die Macht, alles über einen Vorfall zu wissen oder ihn bewerten zu können. Die Macht zu bestimmen, was eine betroffene Person tun oder lassen sollte. Und auch die Macht zu bestrafen. Das am vehementesten vorgebrachte Gegenargument in der Debatte war die Missbrauchsgefahr, die bei der Definitionsmacht in Bezug auf sexuelle Übergriffe nicht tolerierbar sei. Der Fokus lag hier immer auf dem Täter bzw. potenziellen Tätern und ihren Interessen. Sie wurden zu Opfern erklärt und mehr als einmal rutschte das Wort Betroffener im Hinblick auf eine Täterperson heraus. Es wurde dabei durchaus als Gefahr von einigen wahrgenommen, dass sie selbst einmal als Täter bezeichnet werden könnten. Das erklärt vielleicht auch, dass es in der linken Szene nie Debatten über die Definitionsmacht in Bezug von Betroffenen narzisstischer Übergriffe gibt und niemand auf die Idee käme, den Nazi erstmal zu fragen, ob das denn wirklich stimme. Weil das nun bei sexuellen Übergriffen ebenfalls nicht gemacht werden soll, fällt das Definitionsmachtkonzept nach damaliger Überzeugung der Gegnerin hinter die bürgerliche Gesellschaft und ihren Rechtsstaat zurück. Sei also reaktionär und Teil der viel zitierten Barbarei. Sie forderten die Unschuldsvermutung und eine Anhörung der Täter ein. Die Tat müsse nachvollziehbar bewiesen werden. Eine Hinterfragung müsse möglich sein. Am besten würde Mensch das Ganze sowieso den Gerichten überlassen. Und so sollte Betroffenen geraten werden, eine Anzeige zu machen. Wenn Mensch aber selbst einen Umgang finden wolle, so müsse sich dieser an denen der bürgerlichen Gerichte orientieren. Dass das Definitionsmachtkonzept unter anderem deshalb eingefordert wird, weil Gerichte nicht in der Lage und willens waren und sind, angemessen mit den Betroffenen von sexuellen Übergriffen umzugehen und dort immer wieder sexistische, homo- und transphobe sowie rassistische Vorurteile und Stereotypen, Verharmlosungen der Tat, Schuldzuweisungen an die Betroffenen etc. aufgerufen wurden und werden, schienen den Beteiligten nicht bewusst, vielleicht aber auch einfach egal. Einige schienen ein schier endloses Vertrauen in die Befragungstechniken und die deutsche Rechtsprechung zu haben. Auf jeden Fall sei diese tausendmal besser als das Definitionsmachtkonzept. Auch in diesem Argument zeigte sich die Fokussierung auf die Täter, da ein Gericht ja keine Unterstützung für Betroffene bietet, sondern allein die Bestrafung der Täter regelt. Insgesamt wurde offensichtlich, dass den Betroffenen insbesondere abgesprochen werden sollte, einen Täter als solchen zu benennen und über den Umgang mit ihm zu bestimmen oder mitzubestimmen. Hier waren die Gegnerinnen nicht bereit, Macht an Betroffene abzugeben. Neben klassischen Ängsten von Machtverlust bzw. dem Bestreben, die eigene Macht zu erhalten, sehe ich den Grund hierfür auch in einer Nichterkennung bzw. Nichtanerkennung der patriarchalen sexistischen Gesellschaftsstruktur. Der bürgerliche Staat, so hieß es da zum Beispiel ganz naiv, garantiere die Geschlechtergleichheit. Und so behauptete eine Person steif und fest, sie sei ein heterosexueller Mann, aber mit Sexismus habe sie nichts zu tun. Auch die Nachfrage, ob er sich als weißer, heterosexueller Mann, der in der BRD lebt, nicht durch gesellschaftliche Strukturen in irgendeiner Art und Weise in einer höheren Machtposition als andere befinde, verneinte er. Hier mussten wir ganz klar erkennen, dass es mit einigen nicht mal mehr irgendeine gemeinsame Basis der Gesellschaftskritik gab, und ein weiteres gemeinsames Arbeiten wurde unvorstellbar. Die Diskussion hatte also durchaus einen existenziellen Charakter. Und es sind ja tatsächlich nach der Diskussion diejenigen, die ein großes Problem mit der Definitionsmacht hatten, auch aus dem Projekt rausgegangen. Dass wir blieben und das Projekt weiter gestalten konnten und die anderen gingen, war meiner Meinung nach vor allem dem geschuldet, dass viele von den anderen sowieso mehr oder weniger auf dem Weg in die Mitte der Gesellschaft waren, zumindest aber weg von dem linksradikalen Szenemief, wie es damals so schön hieß. So war es nur logisch, dass die Weiterführung eines besetzten Hausprojektes an uns hängen blieb, worüber wir uns selbstverständlich freuten. Trotzdem haben uns auch nach diesem Streit über die Grenzen des Definitionsmachtkonzeptes Gedanken gemacht. Wir sahen es nicht als an sich schon emanzipatorisch oder als der Wahrheit letzter Schluss. Dies kann ein Konzept, was als Reaktion auf herrschende hierarchische Gesellschaftsstrukturen gedacht wurde und wird, wohl auch nicht leisten, genauso wenig wie es die Geschlechterverhältnisse revolutionieren oder zum Einsturz bringen kann. Es ist deshalb von uns immer klar gemacht worden, dass Sexismus und sexuelle Übergriffe dann am besten bekämpft werden können, wenn das ihnen zugrunde liegende gesellschaftliche Verhältnis, Sexismus, Patriarchat, und alle anderen Machtverhältnisse angegriffen und aus der Welt geschafft werden. Nach dem Streit. Am Ende der Debatte wurde ein Grundsatzpapier zum Umgang mit sexuellen Übergriffen erstellt und auch im Netz veröffentlicht. Das Definitionsmachtkonzept hatte sich durchgesetzt. Fast als hätte diese Debatte einen Bann gebrochen, wurden in der zweiten Hälfte der Besetzung mehrere Fälle von sexuellen Übergriffen im Hausplenum thematisiert. Ein Fall, der die Thüringer Antifa-Szene beschäftigte und zur Auflösung einer thüringenweiten Vernetzungsstruktur führte, war der, in dem der Täter in einer Nordhäuser Antifa-Gruppe aktiv war. Die Erfurter und einige andere Antifa-Gruppen sowie das Hausplenum unterstützten die Betroffenen. Der Täter verblieb dann auch noch eine Weile in Teilen der Antifa-Strukturen obwohl dies gegen den Wunsch der Betroffenen war, da er in Nordhausen solch eine Stellung hatte, dass nicht wenige der Meinung waren, dass ohne ihn in Nordhausen gar nichts mehr ginge und sie das einfach wichtiger fanden als den Schutz der Betroffenen. Etwas anders war das mit einem Fall am Ende der Zeit der Besetzung, wo in Weimar, in dem Projekt Gerberstraße 1 und 3, harte Auseinandersetzungen geführt wurden. Obwohl der Täter, der in der Gerberstraße 3 gewohnt hatte, das Projekt ziemlich schnell verließ, weigerte sich ein großer Teil der alteingesessenen oder früher aktiven, vorrangig Männer, des Projektes, die Unterstützerinnengruppe und die Position der betroffenen Frauen anzuerkennen. Sie verlangten selbst Einzelheiten über die Übergriffe sowie die Identität der Betroffenen zu erfahren und über die Schwere der Tat und deren Konsequenzen selbst entscheiden zu können. Die Unterstützerinnengruppe kam selbst auch aus dem Projekt, ordnete sich selbst aber vorrangig der Gerberstraße 1 zu. Die Gefahr einer Spaltung und damit einhergehend einer Zerstörung des Projektes wurde von den Gegnerinnen heraufbeschworen. Das Hausplenum stellte sich auch hier auf die Seite der Betroffenen. Hier war der Täter zwar nicht mehr in Thüringen, jedoch wurden das Mobbing sowie die Drohungen und Anfeindungen einiger Gegnerinnen der Unterstützerinnengruppe so massiv, dass sich entschieden wurde, diese Gegner nicht mehr auf eigenen Veranstaltungen zu dulden, um den Betroffenen und deren Unterstützerinnen ein sicheres Umfeld zu gewähren. Wir wollten damit außerdem auch klar machen, dass wir solch ein sexistisches Mackerverhalten nicht tolerieren. Dies bedeutete auch, dass wir bei einer Hausdemonstration der Kampagne Hände weg vom besetzten Haus Erfurt einige Teilnehmende von der Demo ausschlossen und nach Hause schickten, um anderen die Teilnahme zu ermöglichen. Trotz aller versuchten Unterstützung von außerhalb war es nicht möglich zu verhindern, dass zwei der drei Menschen aus der Unterstützerinnengruppe Weimar verlassen mussten. Beiden wurde die Wohnung und der Job von den alten Vereinsstrukturen in der Gerberstraße gekündigt. Einer verließ sogar Thüringen, weil er um seine Sicherheit fürchtete. Es gab aber auch direkt im Hausprojekt mehrere Fälle von Gewalt innerhalb romantischer Zweierbeziehungen, in denen jeweils der Typ die eigene Freundin schlug bzw. zusammenschlug oder anders extrem Macht ausübte. Dies bekam Mensch logischerweise irgendwie mit. Hier gab es weniger Konsequenzen für die Täter und viel Ratlosigkeit und immer mal wieder das abwehrende Argument, dass dies doch eine Privatangelegenheit sei und Mensch sich da nicht so einmischen sollte. Der Umgang war dementsprechend teilweise skurril. Ein Täter erhielt zum Beispiel Hausverbot für Veranstaltungen im Haus, lebte aber weiterhin auf dem Bauwagenplatz. Schlusswort. Trotz all dieser Widrigkeiten denke ich, dass es sinnvoll war, diese Auseinandersetzung zu führen, und zwar deshalb, weil es danach ein öffentliches Statement des Hausplenums zu diesem Thema gab, was einigermaßen reflektiert und durchdacht war. Die Auseinandersetzung und das Statement ging meiner Meinung nach an anderen Gruppen in Erfurt und einigen anderen Städten Thüringens nicht spurlos vorbei, sondern wurde dort zur Kenntnis genommen bzw. auch diskutiert. In der Folge haben sich eventuell mehr Betroffene getraut, sich Unterstützung zu holen, auch wenn das nicht immer Erfolg hatte. Insgesamt wurde das Thema Sexismus durch die Debatte ebenfalls gestärkt. In der Szene war durchaus bekannt, dass sich das Erfurter Hausprojekt klar antisexistisch positionierte und Mensch sich dort gewisse Sachen nicht so einfach und konsequenzlos erlauben konnte, wie in vielen anderen Locations. Mit der Räumung des besetzten Hauses fehlt es in Erfurt ganz dringlich an Orten, wo solch ein antisexistischer Konsens herrscht und Unterstützung für Betroffene von sexuellen Übergriffen selbstverständlich ist. Danke.
Das war ein langer Text. Trotzdem magst du vielleicht auch noch ein paar Sätze dazu sagen, was das für dich von heute aus gesehen bedeutet?
Ja, ich stehe immer noch dazu und finde es gut. Und ich finde es gut, dass wir das durchgezogen haben. Und ich habe das heute auch gelesen, um Leute im Hier und Jetzt da zu unterstützen und zu empowern, dass, also wo auch immer ihr solche irgendwie Diskussionen und ja, solche Kämpfe habt, das nicht aufzugeben, weiterzumachen, weil das lohnt sich und könnt ihr dann auch in 10 Jahren irgendwo sitzen und darüber erzählen.
Gut, also als es dann in Richtung Räumung ging irgendwann, da gab es wahnsinnig viele Aktionen, um gegen die Räumung Stimmung zu machen. Es gab Street Art, ziemlich viel. Also in Erfurt, man sieht ja heute noch in Erfurt die Tags, wir bleiben alle an allen möglichen Orten. Die sind aus der Zeit zum guten Teil. Es gab, als das Gelände vermessen wurde, ist man ins Rathaus reingegangen und in die Firma von dem Investor und hat dort auch einfach mal vermessen. Es gab sowas wie Wohnen auf dem Anger, ist das, glaube ich, gell? Das ist der Anger. Wohnen auf dem Fischmarkt gab es auch mal, aber da ist Wohnen auf dem Anger. Um zu zeigen, dass da halt auch Leute wohnen und deswegen auf der Straße dann danach sitzen. Es gab, wir sehen mal alle ganz gefährlich aus. Es gab mehrere riesengroße Demos. Ich glaube, also soweit ich mich erinnere, waren das schon die größten Demos, die in Erfurt überhaupt waren, seitdem ich hier wohne. Und die bekannteste Aktion war sicherlich die Entführung von Bernd dem Brot, der ja neben dem Rathaus steht. Und er war halt irgendwann weg. Und dann war kurz darauf das folgende Video zu sehen. Lass mir mal Boxen geben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Sondersendung der Squad Action News. Wir senden live aus Erfurt, wo seit neuestem das besetzte Topf- und Söhne-Gelände von Abriss bedroht ist. Zu diesem Anlass haben wir uns einen Gast ins Studio geholt, der das besetzte Gelände kennengelernt und sich dort umgesehen hat. Willkommen, Bernd das Brot.
Hallo, ich bin ein Brot und nein, ich wollte da eigentlich nie mitmachen.
Bernd, vorhin hattest du erwähnt, dass durch die neue Innenstadtverordnung der Stadt Erfurt von deinem Platz vor dem Rathaus vertrieben wurdest. Demnach sei auch das Herumlungern in der Innenstadt ab sofort verboten. Verantwortlich dafür sind unter anderem der Oberbürgermeister Andreas Bausewein, SPD und dessen Stellvertreterin Tamara Tierbach von der Linkspartei.
Die... Und hier ist der einzige Ort, an dem ich vor den beiden Bekloppten sicher bin.
Danke für die Überleitung, Bernd. Du hast also Zuflucht im besetzten Haus gesucht. Wie ist dein erster Eindruck?
Ein großer Spaß für Jung und Alt.
Zeigen wir zunächst den Eingang des Geländes. Dieser ist selbst von der Eisenbahn durch den großen Schriftzug Besetztes Haus von weitem zu erkennen.
Ich kann auch die Reklame lesen, danke.
Verzeihung, Bernd, aber die Atmosphäre ist doch einmalig, oder?
Wir haben ein bisschen umdekoriert, damit es im Fernsehen mehr hermacht.
Die erste Station deines Besuches war die sogenannte Küche für alle. Wie hat dir das Essen geschmeckt?
Ein Lob an den Küchenchefen. Selten so eine gute Mehlspeise gegessen.
Aber Bernd, es gibt doch keine Chefs auf dem besetzten Gelände. Dort wird alles selbst verwaltet und selbst organisiert.
Ehrlich, aber das stört ja keinen.
Ja, das denkst du. Ein gewisser Herr Goller, der neue Eigentümer des Geländes, will hier alles abreißen.
Der hat nicht mehr alle Hühner auf der Stange.
Schön gesagt, Bernd. Aber kommen wir zuerst auf das besetzte Gelände zurück. Der bekannteste Ort sind die Konzerträumlichkeiten. Leider hat zu deinem Besuch kein Konzert stattgefunden. Und bevor ich es vergesse, das Besondere hier ist, dass Nazis hier nicht reinkommen.
Jawohl, die erst recht nicht.
Statten wir zunächst dem Lesecafé und dem Infoladen einen Besuch ab.
Ach ja, diese Ruhe. Nichts als Stille. Ein Sofa und meine Lieblingszeitschrift. Die Wüste und du.
Schön, dass dir der Ort gefällt. Hier gibt es ein breites Angebot an Büchern, Zeitungen und Zeitschriften. Auch finden hier viele Vorträge und Diskussionsveranstaltungen statt. Wo wir gerade beim Thema Veranstaltungen sind. Vorhin wurde hier zusammen das Kinoprogramm für die kommenden Monate geplant.
Ich habe hervorragende Beziehungen zum KiKA, zum ARD-ZDF-Kinderkanal.
Ja, Bernd, das wissen wir. Aber im Kino des besetzten Geländes werden eher Filme gezeigt, die nicht in den Mainstream-Fernsehprogrammen laufen.
Oh, ich weiß schon.
Über dem Kino befindet sich noch ein Bandproberaum, in dem verschiedene Bandprojekte mehrmals in der Woche proben können. Selbstverwaltet natürlich. Gleich gegenüber befindet sich Onkel Emmas Preislosladen.
Und was bitteschön ist jetzt anders an ihm als sonst?
Das ist ein Umsonstladen. Jeder kann kommen und verschiedene Sachen bringen, die er oder sie nicht mehr braucht. Oder kostenlos mitnehmen.
Aha.
Das ist eine Antwort auf die kapitalistische Überflussgesellschaft.
Absolut. Genau so ist es, ja.
One Solution, Revolution.
Aber hört bitte mit diesen albernen Floskeln auf.
Okay. Schauen wir uns doch ein wenig um. Sind dir schon die ganzen Bilder an den Wänden aufgefallen? Hier finden regelmäßig Graffiti-Contests statt.
Das ist ja auch nicht schwer.
Okay. Hier hast du eine Sprühdose. Fang einfach mal an.
Nein, ich habe viel zu kurze Arme um... Mist.
Na gut, lassen wir das, Bernd. Habe ich schon erwähnt, dass auf dem Gelände hier auch Menschen wohnen?
Nein.
Zum einen gibt es den Wagenplatz. Aber auch in den verschiedenen Häusern hier haben sich Menschen wohnlich eingerichtet. Auch gibt es hier eine Sport- und Trainingshalle, verschiedene Werkstätten, auch sollte demnächst eine Siebdruckwerkstatt entstehen und eine Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt eingerichtet werden. Des Weiteren...
Moment. Manchmal mache ich mir Sorgen.
Wie wird es wohl weitergehen, wenn das hier abgerissen werden soll?
Naja, Hauptsache ich kann hier bleiben.
Bernd! Ab 22. Januar will die Polizei hier räumen.
Da wird einem ja ganz übel. Aber ich bin ein Wehrbrot.
Genau, wir werden uns wehren. Kommt alle zum Tag X, an dem das Gelände geräumt werden soll. Der Eigentümer Goller und der Oberbürgermeister Bausewein erwarten doch tatsächlich, dass wir das Gelände freiwillig verlassen.
Erst wenn die Hölle zufriert.
Am 24. Januar wird es zusätzlich eine Mega-Demo geben.
Ah, ich weiß schon.
Nicht zu vergessen, das besetzte Gelände muss Tag und Nacht verteidigt werden.
Vielleicht sollten wir hier schnellstens noch was umbauen. Irgendetwas aus Stahlbeton. Hier vorne, ja, und ein Dach. Und dann am besten noch so einen kleinen Seeschlitz. Nur so einen ganz kleinen, verstehst du? Und eine Stahltür aus Panzer.
Ja, so war das. Und als wir mit der Recherche für das Buch angefangen haben, haben wir uns sehr gefreut, als wir irgendwann eine anonyme Zuschrift bekommen haben, die jetzt verlesen wird.
Am 21. Januar 2009 wurde vor dem Erfurter Rathaus eine Statue von Bernd dem Brot, einer Figur, danke, des TV-Senders Kinderkanal, entwendet. Kurz darauf kursierte im Internet ein Video, in dem sich ein Paragraph 129a-Team zur Entführung bekannte und das Brot seine Sympathie für die Besetzerin kundtat. Im Laufe der Recherchen zu diesem Buch wurde uns der hier abgedruckte Text anonym zugespielt. Liebster Bernd das Brot. Mittlerweile sind beinahe 3 Jahre vergangen seit unserer schönen, wenn auch viel zu kurzen, gemeinsamen Zeit. Ich frage gar nicht erst, wie es dir geht. Oft genug bin ich mit der Straßenbahn am Rathaus vorbeigefahren und habe dich dort stehen sehen. Die haben dich allen Ernstes einbetoniert. Als würde uns das aufhalten. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Hast du die Entwicklungen seit deiner Festnahme eigentlich verfolgen können? Die Räumung, die folgenden Besetzungen. Immerhin, der Wagenplatz hat einen Ort für sein Projekt gefunden. Gerade habe ich den Zeitungsartikel von deiner Festnahme hier liegen. Sie schreiben, dass du bis zum Schluss erheblichen Widerstand geleistet hättest. 6 Polizisten mussten dich aus deinem Versteck heraustragen. Und vorbildlich verweigerst du bis heute jede Aussage. Bei unserem ersten Versuch, dich aus deinem Outdoor-Gefängnis zu befreien, haben wir es noch zu viert versucht. Der Krach, mit dem du zu Boden gestürzt bist, war in der ganzen Innenstadt zu hören. Weshalb wir die Aktion abbrechen mussten. Und wenn ich heute daran denke, dass da ein Security-Auto unmittelbar vor dem Rathaus stand, wegen dem wir die Aktion beinahe schon im Vorfeld abgebrochen hätten, ist es doch erschreckend, mit welcher Dreistigkeit uns vorgegaukelt wird, Erfurts Straßen seien sicher. Die Presse berichtete damals vom Vandalismus und auch im Nachhinein wurde nie ein Zusammenhang gesehen zwischen unserem kleinen Malheur an diesem Abend und deinem späteren gelungenen Fluchtversuch. Haben wir dir damals eigentlich erzählt, wie wir uns zusammengetan und deine Befreiung geplant haben? Von den geheimen Treffen in der Thüringer Natur, dem Probeschrauben, der Vermessung, den niemals ausbleibenden zwischenmenschlichen Querelen. Es ist alles wieder gut. Angefangen hat zwischen uns alles mit einer Frage. wärst du bereit, ein Auto zu klauen? Zwar wussten wir nicht, wie viel du den Stadtoberen wohl tatsächlich wert warst, aber als deutschlandweit bekannte Kultfigur stuften wir dich kurzerhand in der Kategorie Mittelklassewagen ein. Du selbst hast das mit deinem Status ja immer locker gesehen. Da hätte sich so manche Band, die im Haus zu Gast war, eine Scheibe von abschneiden können. Oh, das war vielleicht eine etwas unglückliche Formulierung. Wärst du bereit, ein Auto zu klauen? Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, dass diese Frage 2 Wochen lang jeder Person gestellt wurde, die auch nur im Entferntesten mit dem Haus sympathisiert hat. Anders lässt sich die Zusammensetzung unserer Truppe zumindest im Nachhinein nicht erklären. Wir kannten einander, wenn überhaupt, nur über Ecken. Und trotzdem haben wir es ziemlich schnell geschafft, einander zu vertrauen. Wir bereuen diese Herangehensweise übrigens bis heute nicht. Was nützt es denn, mehr Energie dafür aufzubringen, auf Partys den Spitzel ausfindig zu machen, als einander kennenzulernen? Der zweite Versuch, dich abzuholen, ich glaube, davon weißt du noch nichts, scheiterte daran, dass für uns völlig überraschend der Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz stattfindet. Da verbringen wir Nächte in Häusereingängen, um zu notieren, wann Straßenbahn fahren und wie oft die Polizei oder ein Taxi vorbeikommt. Merke, 3 Taxis, gleich ein Streifenwagen, eine Gleichung, die wir zwar nicht ganz verstanden haben, die aber zumindest einer unserer Mittäterinnen überaus wichtig war. Und dann verpeilen wir sowas, sorry. Umso besser allerdings bereiteten wir uns auf das dritte Mal vor. Nachts trafen wir uns im besetzten Haus, wo wir, bewaffnet mit Tragegurten, Betonklötze über den Platz schleppten. Wir perfektionierten unsere Fähigkeiten beim Klauen von Nummernschildern, besorgten uns Spezialwerkzeug, Funkgeräte, Feuerwerkskörper und aus irgendeinem Grund Digitaluhren. Ich glaube, mich sogar an ein Treffen erinnern zu können, an dem nicht gekifft wurde. Kurz, wir wurden professionell. Und wir kommen nicht umhin zuzugeben, dass wir uns als kleine Gangster gefielen. Verschwörerische Blicke, clandestines Kopfnicken und immer wieder das laute Klong, mit dem du auf den Asphalt aufschlägst. Es wurde viel geredet über dich und uns. Manche sagen, du seist nie weg gewesen und man könne deutlich erkennen, dass die Filmaufnahmen vor dem Rathaus gemacht wurden. Auch wie wir dich weggeschafft haben, beschäftigt die Leute, ob wir mit einem LKW vorgefahren sind, ob wir dich über den Boden geschleift haben und so weiter. Auf das Nächstliegende kommen die Leute natürlich nicht. Ein Hubschrauber. Die Dinger sind, wie sich herausgestellt hat, eigentlich ganz leicht zu fliegen und wer seinen Führerschein vor 1999 gemacht hat, braucht nicht mal eine Extralizenz. Auch die Zeitungen haben über dich geschrieben. Und was die nicht alles geschrieben haben, die Thüringer Allgemeine hat uns als Kidnapper bezeichnet. Grundschüler hätten ihr Taschengeld angeboten, als Lösegeld. Bei allem Respekt, Bernd, du bist ein Brot. Und überhaupt, das ist ein seit fast 10 Jahren bestehendes Projekt, das wichtige Geschichtsarbeit leistet und die mediale Reaktion ist gleich null. Wenn aber eine Handvoll Punker ein Kastenbrot klaut, berichtet plötzlich die Bild-Zeitung. Denk doch nur mal an den armen Hausbewohner, der am Telefon von der Presse gefragt wurde, ob Bernd nicht ein Interview geben könne über Topf und Söhne. Anfangs hatten wir ja gedacht, du hättest vielleicht deine Kontakte zu den Medien spielen lassen. Erst später wurde uns klar, wie sehr dir dein Job zuwider ist und dass du diese, verzeih, aber das weißt du ja selbst, scheußlichen Filme drehst, um über die Runden zu kommen. Gib nicht auf, Bernd, irgendwann wirst du die Independent-Filme machen können, wegen denen du damals Schauspieler geworden bist. Es tut uns übrigens sehr leid, dass aus unserer gemeinsamen Fahrt nach Hamburg nichts geworden ist. Wir wissen, wie gern du bei der Verteidigung der Flora dabei gewesen wärst und in all den anderen Städten mit all den anderen Häusern und Projekten. Und zum Schluss, wir wollen uns nichts vormachen, viel gebracht hat es nicht. Ein kurzer Knall mehr nicht. Vielleicht ja einer von vielen Tropfen auf den heißen Stein. In jedem Fall war es eine gelungene Comgeria-Aktion, die bundesweit in den Medien war. Und bis heute hat die Polizei nicht den Ansatz einer Spur. Vielleicht haben wir ja doch noch das eine oder andere richtig gemacht. Dein Paragraf 129 A-Team.
Ja, ich weiß gar nicht, ob du jetzt darauf vorbereitet bist, aber eigentlich musst du jetzt auch noch ein bisschen was dazu sagen, was diese Zeit vor der Räumung, wo die ganze Zeit Aktionen waren und so, wie du von heute da drauf guckst.
Ja. Nee, ich habe halt, ich wusste ja, dass die Frage kommt und dass es auch Thema sein wird und deswegen auch lange überlegt, um wie das halt vielleicht irgendwie auf den Punkt gebracht werden könnte. Aber ich würde halt sagen, um es vielleicht auch relativ kurz zu machen, also das letzte Haus war für mich ein Ort, wo ein Plakat hängen konnte mit dem Spruch, erst bist du Punk und dann bist du schwul, hängen konnte, ohne dass es automatisch zu Homophobie geführt hat in den Köpfen der Menschen. Und den Ort gab es halt so vorher nicht für mich und den gab es auch danach nie wieder.
Ich weiß nicht, kurz und knapp.
Naja, also ich meine, sag doch viel aus, oder? So, für die Leute, weiß nicht.
Ja, trotz allem, trotz Entführung, trotz tausend Aktionen, trotz einer Zeit, ein Jahr lang, wo wir ständig irgendwelchen Kram gemacht haben, deswegen ließ sich die Räumung dann irgendwann durchsetzen. Am 16.04. es kam eine riesige Polizeiarmada, es hat 1,2 Millionen gekostet, es war eine krasse Erfahrung für viele Beteiligte, es war mit Hubschraubereinsatz und hast du nicht gesehen. Es gab aber auch am Tag der Räumung viele verschiedene Aktionen, die sich alle solidarisch aufeinander bezogen haben, bei aller Verschiedenheit. Es gab Leute, die haben sich einbetoniert. Es haben Leute Steine auf militärisch bewaffnete Polizisten geworfen. Es haben Leute eine friedliche Sitzblockade gemacht. Es haben Leute in der Stadt und in anderen Städten, als die Räumung losging, Bambule gemacht. Und manche haben die Räumung auch so angegangen wie Nase, von dem ich jetzt abschließend noch einen Text vorlese. Ach so, hier sieht man die militärisch bewaffneten Polizisten, die Hubschrauber und die Nase. Bei der Räumung war ich mit einem Kollegen morgens auf dem Hof zwischen Bauwagenplatz und Haus. Und dann kam halt ein Hubschrauber an. Da musste ich erstmal in Deckung gehen, weil irgendwie alles rumflog. Und wo das vorbei war, sind wir ins Haus rein. Ich sag zu meinen Kollegen, ich habe einen Barschlüssel. Wir können die Reste noch leeren, bevor die Bullen hier alles platt machen. Und dann sind wir rein, hinten an der Bar, ins Lager, haben restlichen Schnaps nach vorne geholt, uns an die Bar gesetzt und Frühschoppen gemacht. Irgendwann kamen dann die Bullen ans vergitterte Küchenfenster mit der Flex. Vorne die Tür, die Eingangstür, die war offen. Aber die Bullen mussten das irgendwie mit der Flex machen. Hat eine ganze Weile gedauert, bis die durch waren. Irgendwann war dann Ruhe in der Küche, dann gab es einen Ruck, zack, bumm, Knall, war einer drinne, hinter der Bar. Sagt, hier ist eine 3 Meter lange Bar, keine Personen. Ich sag von vor der Bar, wir sind zu zweit, aber die Bar macht erst um 9 auf. Die springen auf, der eine fuchtelt mir mit einer Lampe ins Gesicht, die anderen haben Waffen dabei, Schrotflinten oder so. Hinlegen, hinlegen, hinlegen. Ich fing dann an, ich kann mich nicht hinlegen, ich bin im Rollstuhl. Mein Kollege hat sich hingelegt. Ich hatte das Gewehr am Kopf von hinten, wusste nicht, ob sie mich abschießen, aber sie haben mich nur rausgefahren und festgenommen. Nase hat es geschafft, an dem Tag gleich zweimal festgenommen zu werden, weil nachdem sie ihn wieder rausgelassen haben, hat er sich mit der Polizei auf der abendlichen Demo noch angelegt und ist dann gleich nochmal in Gewahrsam gekommen. Ja, so waren diese Tage und die Lesung ist jetzt ein bisschen durch und jetzt wurde schon ein paar Mal gesagt, danach kommen die Fragen. Ich muss jetzt sagen, wir haben eigentlich von der Zeitplanung her, weil wir wollen ja gerne pünktlich mit dem Konzert anfangen, weil wir ja nicht so lange machen können heute und vorher muss ja noch Soundcheck sein. Deswegen haben wir jetzt eigentlich gedacht, wir machen gar keine Fragen in der großen Runde, sondern wir sind jetzt einfach hier und können während der Umbaupause angesprochen werden. Außer es gibt jetzt Leute, die sagen, ich habe unbedingt ein paar ganz wichtige Sachen, die für alle jetzt so wichtig sind.
Eine geschichtliche Sache, die habe ich vorhin vermisst. Das weiß ich allerdings von meinem Vater. Topf und Söhne war nach dem Kriegsende so ein Flüchtlingscamp, der so ein Auffanglager für die ganzen Vertriebenen aus den ehemaligen Ostgebieten. Und das wusste ich vorher auch nicht. Und dann als zweites diese Sache mit dem Geschichtsverdrängung von seitens der Stadtregierung. Natürlich, wenn alles abgerissen ist oder wenn solche Erinnerungsorte abgerissen sind, dann sind sie auch bald aus den Köpfen raus. Das ist ja mit dem Isbersleben mit dem Heizkraftwerk genauso. Das hätte auch ein Erinnerungsort bleiben können.
Das ist ein komischer Vergleich.
Okay, gut. War noch irgendwas Wichtiges?
Ich habe da viel mitbekommen, über viele Jahre hin im Nachhinein und war mit meiner Mutter vor ein paar Monaten in dem Erinnerungsort und habe mir viel Zeit genommen und fand die Ausstellung thematisch total gut und das hat mich sehr gerührt und das ist ja chronologisch aufgebaut und am Ende steht man in diesem kleinen Gang und da hängt aus meiner Erinnerung einfach nur so ein TA-Artikel, in dem einfach das besetzte Haus erwähnt wird und das war's. Und ich war richtig sauer, also ich bin mit meinen Emotionen gar nicht mal klargekommen, weil ich zum einen das eigentlich gut fand und dann so überrascht war, wie unterrepräsentiert eigentlich diese Phase der Besetzung ist in der Entstehung des Erinnerungsortes. Und ja, würde gerne wissen, wie ihr dazu steht oder ob es da irgendwie Zusammenarbeit gab oder ob da die Fronten so hart verhärtet waren, dass es ausgeschlossen wurde. Und also genau, und mir war es so ein Herzenswunsch, ich habe das nicht miterlebt und würde ich den Kontakt nicht haben, würde ich davon gar nichts wissen. Ne? Und ich war in dieser Ausstellung und ich hätte es nicht begriffen.
Also, weil du ja sehr persönlich jetzt gefragt hast, wie wir das finden würden, ja, würde ich halt aus meiner Perspektive antworten. Für mich war es halt der Grund, dass ich halt weiß, dass es so ist, dort im Grunde nie hinzugehen, zu diesem Erinnerungsort. Und ist eine komische Blockadehaltung sicherlich und Verweigerungshaltung, aber das ist für mich halt eigentlich ein wichtiger Teil, der dazugehört. Und gerade so aus den letzten Monaten bei der Räumung, wo es dann auch Zerwürfnisse gab mit dem Förderkreis Topf und Söhne, so mit dem größeren Teil zumindest, gab es halt eine Entsolidarisierung so mit dem Hausprojekt an sich. Und das fand ich halt irgendwie überhaupt nicht.
Also schade, wie am Ende die Geschichte manipuliert wird. Und ich habe im Radiointerview bei Radio Frei diese Vertreterin dieses Fördervereins auch gehört. Ich weiß nicht, von wann das Interview war, aber die hat sich ja eigentlich total positiv zumindest die Geschichte des besetzten Hauses so kommentiert, dass es wichtig war, damit es ein Erinnerungsort wurde. Und das hat mit der Ausstellung jetzt überhaupt nicht zusammengepasst. Also ich bin eigentlich total irritiert.
Ja, am Ende, also in der letzten Zeit eben, wo es dann darum ging, es ist verkauft, wir müssen jetzt hier eigentlich raus, haben ja der größte Teil des Förderkreises ja gesagt, bitte geht jetzt raus, ja, jetzt haben wir das, was wir wollen und jetzt steht dem nicht im Wege und ja, das haben wir nicht gemacht, genau, das wurde immer versucht, da uns einen Strick draus zu drehen, dass wir dem Förderkreis im Weg stehen, dass sie ihre Ziele nicht umsetzen konnten. Aber das wurde heute auch schon so ein bisschen gesagt. Und ich persönlich, also wir können es vielleicht wirklich nicht so lange, tut mir leid. Also ich persönlich würde nur sagen, ich war auch noch nie in dem Geschichtsort, es ist mir auch alles sehr ähnlich. Ja, dass mich das, ja, ich weiß ja sowieso durchs Buch und so, ja, das mich, ich kann da nicht hin irgendwie. Genau.
Ja, ich wollte sagen, dass es in den ersten Jahren insofern eine Zusammenarbeit gab, dass wir auch auf die Treffen gegangen sind, also Vertreterinnen im besetzten Haus, und das unterstützt haben und ja auch immer auch öffentlich unterstützt haben, dass es einen Geschichtsort geben muss und den Förderkreis unterstützt haben. Und dass es auch, wie du ja sagst bei dem Interview, dass auch zugegeben wurde, dass es jetzt ohne diese Öffentlichkeitsarbeit auch keinen Geschichtsort gegeben hätte, weil das einfach so präsent dann war, dass es nicht mehr, also das und dann aber auch die Gedenkstätte Buchenwald, die dann eine Stelle eingerichtet hat, die dann an die Schüler hatte und diese Ausstellung erarbeitet hat, also diese beiden Sachen, dann einfach so öffentlich so präsent waren, dass sie nicht mehr drumherum gekommen sind, das zu machen. Und genau. Und da gab es erstmal eine Zusammenarbeit und dann eben, da passt dieses Foto, also wo dann eben die Forderungen erfüllt waren des Geschichtsortes und ja, dieser Geschichtsort in Aussicht stand, gab es halt eine Solidarisierung. Und dann standen wir dem halt im Weg angeblich. Also wie man hier sieht, das besetzte Gelände war nicht identisch mit dem Geschichtsort oder so. Ja, aber trotzdem wurde das so dann öffentlich gesagt, dass wir dem im Weg stehen. Und genau, und dann gab es auch keine Zusammenarbeit mehr. Ich wurde zum Beispiel trotzdem auch gefragt, ob ich da arbeiten will, was ich auch abgelehnt habe. Ich war aber dort auch zur Eröffnung, glaube ich. Genau, ist natürlich sehr enttäuschend, dass dann dieser kleine Artikel steht. Aber es ist auch dann, ja, das war dann einfach so eine Entsolidarisierung und so. Ich glaube, die waren auch erschrocken über die Räumung und wie krass das dann war und das Man konnte dann gar nicht mehr miteinander reden. Mhm. Man war dann, ja, also einerseits unser Erlebnis der Räumung, aber auch, ich hatte auch so das Gefühl, so ein bisschen Schuldgefühle hatten die auch. Aber sie haben halt ihr Ding gekriegt. Und ja, das, also da gab es mehrere Anfragen, ob man dann nicht auch da Führungen macht oder so von den Leuten, die in diesem AG-Geschichtsort oder genau Geschichte Top und Söhne waren, aber das wollten wir dann auch nicht. Ja.
Weil die Verletzung zu groß war mit der Räumung einfach, ne? Also ich hatte auch das Gefühl, dass die Emotionen seitdem immer nach wie vor bis heute total.
Ja, das ist auch nicht geklärt. Genau, weil wir konnten darüber nicht reden, wenn wir zusammengetroffen sind, dann gab, also war das einfach nicht möglich. Also weil es auch eine Abwehrhaltung gab. Aber nee, das ist bis heute so. Und es ist aber auch einfach, es ist ja auch ein total anderes Konzept. Also das war, also die, wie wir auch angesprochen wurden, also ich war in der Geschichts-AG, aber ich war ja auch in vielen anderen Sachen vom besetzten Haus beteiligt. Wir wurden dann halt so als die, ihr seid ja die, die Geschichtsarbeit machen. Und dann wurde man auch gegen Ende der Besetzung versucht, das zu spalten. Ne, die Punker, die da irgendwie Dreck machen und gewalttätig sind und die die Geschichtsarbeit machen so. Aber diese, das gab es ja einfach nicht, diese Aufteilung. Das wurde ja am Anfang mal gesagt, dass das alles zusammenhing. Und das war ja auch das Besondere daran, dass es verbunden war mit Konzerten, mit Veranstaltungen, mit dem alltäglichen Leben. Und dass das, dieser Antifaschismus halt alltägliches Leben war. Und das gibt es in dieser Ausstellung nicht. Da werden halt Schulklassen durchgeführt und also sicherlich gehen auch Leute hin, so um sich das anzugucken. Aber das ist halt ein klassischer Geschichtsort und das war nicht unser Verständnis von antifaschistischer Geschichtspolitik. Ja.
Aber nichtsdestotrotz ist es ja in vielen Köpfen, die hier auch mit sitzen und die dort waren und dann erzählt man das sich eben so ein bisschen weiter, obwohl ich hier, ja, oder ich erzähle es auch, was weiß ich, meinen Eltern oder so, muss ja nicht nur Szene sein und ja, über die Räumung rede ich jetzt zum Beispiel auch nicht jeden Tag, aber das wird immer mal hochkommen und es wäre halt cool, irgendwie daraus zu lernen oder eben ja, weiterzumachen. Und wenn Leute noch Bock haben zu besetzen oder was weiß ich, finde ich das gut, uns weiter über alles Mögliche sich zu unterhalten und nichts zu tolerieren, was scheiße ist.
Ich fände es schön, wenn ihr innerhalb dieser Ausstellung, ob die euch nun in der Darstellungsweise gefällt, dass ihr da einfach eine Rolle spielt, ne? Und ja, das, da war ich so geschockt darüber.
Ich brauch's jetzt. Ich brauch keine Gedenktafel.
Nee, aber also ich habe mich dann hingesetzt mit meiner Mutter, die ist Ende 60 und habe angefangen, halt diese YouTube-Videos zu gucken von der Räumung und all dem und auch über besetzte Häuser zu reden und generell, das war cool, weil ja auch zwischen uns sehr viel Zeit ist, aber ich glaube, das passiert einmal aber drei Jahre wahrscheinlich einem Besucher dort drin oder so.
Deswegen.
Ja, aber, danke, ihr habt euch die Zeit genommen. Ich kaufe
dieses Buch auch kaufen. Kauft euch das Buch. Und zu Ostern, Weihnachten und was weiß ich für verkackte Feiertage. Ja, ey,
sind die bei Versteigerung.
Ja. Ich versteigere nicht. Genau, deswegen kann man ja weiter darüber reden, über das Buch, miteinander im Gespräch zu bleiben und dann entwickelt sich was.
Ja, und eigentlich hatten wir bei den Lesungen auch immer noch ein Stückchen zum Musikprogramm im besetzten Haus, aber das brauchen wir ja heute nicht, weil es gibt das Musikprogramm ja direkt, also zumindest zwei Bands, die so auch schon im besetzten Haus gespielt haben, die Kellerasseln und Lea Lecron. Wenn ihr zum Konzert bleiben wollt, würde ich euch bitten, vielleicht noch Eintritt vorne am Eingang zu bezahlen. Das Buch, wie gesagt, das könnt ihr bei uns dann jetzt noch für 12 Euro kaufen. Und vielleicht noch so ein kleines Schlusswort. Wir sind noch da, ja? Also auch wenn es manchmal nicht so aussieht, wir sind irgendwie als sozialer Raum der Besetzten geil findet und sich irgendwie selber organisiert, noch da. Wir organisieren uns tatsächlich noch selber hier im Veto zum Beispiel, aber auch in vielen anderen Gruppen, an anderen Orten. Wir streiten auch noch, Anlässe gibt es ja immer und wir kämpfen auch noch, also zum Beispiel am 1. Mai gegen dieses AfD-Scheißchen. Und genau, du hast es schon gesagt, das wäre eigentlich voll das gute Schlusswort gewesen. Vielleicht wird ja auch mal wieder irgendwann ein Haus besetzt. Das wäre ja super und wir feiern auch immer noch und das machen wir dann gleich mit der Musik. Und genau, dann ist jetzt Umbaupause.